Es ist ein unglaublich kopfloser und orientierungs- und auch letztlich visionsloser Zickzackkurs gewesen, den es da mal geführt hat. Und das rächt sich eben jetzt, weil keiner so richtig weiß, wofür diese Regierung eigentlich steht und wofür er eigentlich steht.
Großbritannien, ein Ort, der sich selbst gerne als Anker der Stabilität beschreibt, steht gerade vor einer politischen Erschütterung, die das Land in seiner Struktur verändern könnte. Und darüber wollen wir heute sprechen. Willkommen zu Pott und die Welt, dem außenpolitischen Update der Zeitschrift Internationale Politik. Ich bin Martin Bielecki.
Und ich bin Katharina Peetz. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. In Großbritannien gewinnt Reform UK unter dem Rechtsaußenpolitiker Nigel Farage gerade massenhaft Kommunalmandate. Die Grünen erobern London. Das Vereinigte Königreich steht vor einem Epochenbruch. Und mittendrin ein Premier, der kämpft und kämpft, aber immer einsamer wirkt. Über all das können wir heute sprechen mit Annette Dittert. Sie war langjährige Korrespondentin der ARD und ist eine der besten deutschen Kennerinnen der britischen Innenpolitik. Hallo, Frau Dittert.
Hallo. Ich freue mich, dass ich dabei bin heute.
Wir freuen uns auch. Schauen wir mal zunächst mitten rein ins Zentrum der Macht, in die Downing Street und gucken uns genauer die Lage von Premier Keir Starmer an. Bis Ende Mai haben schon fast 100 Labour-Abgeordnete Keir Starmer zum Rücktritt aufgefordert. Wir nehmen jetzt heute am 2. Juni auf. Was glauben Sie, wie lange hält sich Keir Starmer noch als Premier?
Also er kann eigentlich diesen Sommer politisch nicht überleben, aber es hängt jetzt erst einmal sehr viel von einer Nachwahl ab. Da derjenige, der ihn am erfolgreichsten herausfordern könnte, Andy Burnham, ein Mann, der im Moment noch Bürgermeister von Manchester ist und der aber sowohl beim rechten als auch beim linken Flügel akzeptabel und durchsetzbar wäre, der ist im Moment noch ohne Abgeordnetenmandat. Und der muss deswegen am 18. Juni wird das sein, also in gut zwei Wochen, in der Nähe von Manchester erst einmal ein Abgeordnetenmandat gewinnen, um dann als sozusagen Shiny Knight of the North, also als leuchtender Ritter des Nordens, ist ein Northerner, und das hört man auch am Akzent, nach London zu reiten, um dann eben Starmer herauszufordern. Der muss eben aber, und das ist das Irre auch an der ganzen Situation, diese Nachwahl erst einmal gewinnen. Und der Wahlkreis, der da frei geworden ist, das ist ein alter Brexiteer-Wahlkreis, wo eben auch gerade die Rechtspopulisten sehr stark sind. Das heißt, es kann auch gut sein, dass er die Nachwahl verliert. Und dann ist völlig unklar, was passiert, weil dann liegt erst einmal dieses ganze Unternehmen und diese ganze Challenge auf Starmer in Trümmern. Und es ist durchaus auch denkbar, dass Starmer dann versuchen wird, einfach weiterzumachen. Dann hätten wir so eine Biden-Situation, den jetzigen Premier wie so eine tote Puppe weiter vor sich herschiebt. Das wäre aber auch keine gute Lösung. Also die Labour-Partei hat sich eigentlich, ich sage immer, die haben die Nerven verloren nach diesem schrecklichen Wahlergebnis für sie. Das hätte man auch anders bewerten können. Man hätte einfach sagen können, das war ja klar, dass wir nach zwei Jahren abgestraft werden. Das sind ja so eine Art Midterms, wo immer die Regierungspartei abgestraft wird. Stattdessen haben die sich eben danach dann plötzlich selbst zerlegt. Und die Situation, in der die Partei jetzt geraten ist, mit einem Starmer, der eigentlich auch nicht gehen will, ist eben wirklich die schlechtestmögliche. Das ist einfach genau das, was immer wieder den Rechtspopulisten in die Hände spielt, dass eben die Parteien der demokratischen Mitte sich vor aller Augen zerlegen, anstatt geräuschlos zu regieren. Und deswegen ist das insgesamt auch eine sehr gefährliche Situation für das demokratische System als solches in Großbritannien.
Lassen Sie uns einen kurzen Moment noch bei Keir Starmer bleiben. Was müsste der gute Mann denn machen, um noch eine Wende zu schaffen? Oder ist das eigentlich wirklich nur, wie Sie sagen, noch eine Frage der Zeit, sodass er den maximal noch sich bis ans Ende des Sommers rettet und dann war es das mit ihm?
Das Problem mit Keir Starmer ist vielfältig. Also das eine Problem ist, dass er, und das wird immer deutlicher jetzt, wo eben auch immer mehr E-Mails öffentlich werden aus dem inneren Circle durch diese Streiterei, da ist eben auch keine Parteidisziplin mehr. Das Problem ist, dass Keir Starmer die letzten zwei Jahre eigentlich regiert hat wie ein Beamter. Er hat nicht geführt, er hat keine Linie vorgegeben. Die ganze Operation in der Downing Street war kopflos. Das wird immer deutlicher und das merkt man aber auch an der Art und Weise, wie eben regiert wurde. Es wurde mal linke Politik gemacht, dann wurde wieder rechte Rhetorik nachgeäfft, womit man dann Stimmen am rechten Rand verloren hat. Die Linke in der Partei wurde abgestraft, wodurch die Grünen so groß geworden sind, die jetzt die linken Labour-Wähler einsammeln, die im Übrigen nicht wie die deutschen Grünen sind, sondern eher so mit den deutschen Linken zu vergleichen sind. Es ist ein unglaublich kopfloser und orientierungs- und auch letztlich visionsloser Zickzackkurs gewesen, den Starmer geführt hat. Und das rächt sich eben jetzt, weil keiner so richtig weiß, wofür diese Regierung eigentlich steht und wofür er eigentlich steht. Und dann kommt noch hinzu, dass er eben überhaupt nicht kommunizieren kann. Er versprüht so den Charme eines Aktenschranks. Und das ist natürlich in Großbritannien auch etwas, was nicht so gut ankommt. Zumal, wenn es gekoppelt ist damit, dass man eben auch das Gefühl hat, der weiß eigentlich noch nicht mal. Selbst wenn er besser reden könnte, könnte er nicht erklären, wohin er will, weil er das eben auch gar nicht so wirklich weiß. Und das ist wirklich ein großes Problem. Das hat auch damit zu tun, dass Keir Starmer zwar einen sehr klugen Wahlkampf geführt hat 2024, dann aber, als sie gewählt wurden, komplett unvorbereitet in der Downing Street gelandet ist. Also die Vorbereitung auf dieses Regierungsprojekt war ganz, ganz minimal. Das hatte auch damit zu tun, dass Rishi Sunak damals die Wahlen vorgezogen hat. Denen fehlte einfach ein halbes Jahr. Wobei, das hätte man natürlich auch schon früher anfangen können. Aber es ist insgesamt, man muss wirklich sagen, und zur Enttäuschung vieler, die gehofft hatten, dass jetzt Ruhe einkehrt in der britischen Politik, es ist ein sehr kopfloses, chaotisches Regieren, was da seit 2 Jahren stattfindet. Und dass da mal nun mal der verantwortliche Kopf dafür ist, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass er das noch retten oder rumreißen kann. Obwohl ich persönlich eben auch nicht denke, dass eine neue Figur an der Spitze da grundsätzlich viel ändern kann.
Ja, das habe ich mich gerade nämlich gefragt. Sie haben ja eben schon die Nachwahl in Makerfield und Andy Burnham angesprochen, der so als möglicher Nachfolger gilt. Es kursiert auch andere Namen wie Wes Streeting. Ist es tatsächlich gerade ein Starmer-Problem oder ist es ein Labour-Problem?
Beides eben leider. Also Starmer ist einfach kein Leader. Also er hat keine Idee, wo er hin will mit dieser Regierung, und das wird eben immer deutlicher. Insofern ist es ein Starmer-Problem. Es ist aber auch ein Labour-Problem, weil in der Labour-Partei auch niemand wirklich ist, der jetzt anders oder so viel hoffnungsvoller oder so viel klarer politisch sich von ihm unterscheiden würde. Also wenn man sich anguckt, Andy Burnham oder Wes Streeting ist ein bisschen mehr ein Blairite, ein bisschen rechter, Andy Burnham ist ein bisschen mehr links, hat diesen Nord-Akzent, diesen Northerner Akzent, der immer nach Working Class klingt. Wenn man sich aber mal deren politische Programme, und eigentlich kann man noch nicht mal von Programmen reden, aber wenn man sich deren politische Statements jetzt ansieht in den letzten Wochen, das ist jetzt auch nicht so unterschiedlich zu dem, was Starmer bis jetzt gemacht hat. Es fehlt der Partei einfach an einer überzeugenden Figur, die wirklich das Ruder nochmal rumreißen kann. Vielleicht kann Andy Burnham das schaffen, also der ist auf jeden Fall ein guter Kommunikator. Aber wie gesagt, er muss jetzt erstmal diese Wahl gewinnen. Und das wird noch ein ziemlich absurder Zirkus in 2 Wochen, weil da wird sich die gesamte Londoner Presse, die ja sowieso chronisch hysterisch ist, in diesem ganz kleinen Wahlkreis versammeln und das Ganze wieder wie ein Pferderennen kommentieren. Das ist ja das, diese Kurzatmigkeit der britischen Presse, dass eben immer die Politiker im Grunde fast ja gejagt werden, wenn sie im Amt sind, dass das eben auch nicht zu einem stabilen Regieren führt. Und dann kommt eben noch dazu, dass wenn jetzt, sagen wir mal, ein Andy Burnham übernimmt, dann gibt's wieder neue Minister, dann werden wieder Staatssekretäre ausgetauscht. Ich meine, so kann man eben auch nicht regieren. Also die Briten haben jetzt in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Minister, ich habe die Zahl, kann ich schon nicht mal mehr nennen, gehabt. Und dann würde jetzt wieder nach 2 Jahren alles umgedreht und ausgewechselt. Das ist auch für den Civil Service ein großes Problem, weil die ja auch jedes Mal wieder dann den Kurs ändern müssen. Und so kann man auch gerade in so schwierigen Zeiten jetzt mit Trump 2, wo sowieso ständig Instabilität ja noch von außen reinkommt, so kann man eben nicht regieren. Und deswegen, wie gesagt, ich bin ein bisschen pessimistisch, sorry for that, aber ich habe im Moment so ein bisschen den Eindruck, das wird wahrscheinlich nicht die Rettung sein, selbst wenn ein Andy Burnham in 2 Wochen gewinnt und dann eben tatsächlich übernimmt. Ich sehe aber auch nicht wirklich, dass Starmer jetzt nach den letzten Wochen des Bürgerkriegs das noch rumreißen kann oder eben da noch eine überzeugende Kehrtwende machen kann, weil er ist eben so. Er ist kein Politiker. Er ist ein Beamter und er kann nicht reden. Und er kann nicht nur nicht reden, sondern er hat auch kein Programm und kein Ziel. Und deswegen ist das wirklich eine ziemlich fatale Situation, in die sich die Labour-Partei im Grunde selbst gebracht hat.
Da ist Labour nicht ganz alleine. So kann man nicht regieren, haben sie gesagt. Und die Briten sind es ziemlich leid. Jetzt haben ja Labour und die Tories zusammen landesweit nur noch ein Drittel der Wählerinnen und Wähler hinter sich. Da sind das jetzt 5 Parteien, die um die Macht ringen, angeführt eben von Reform UK, den Rechtspopulisten. Frau Dittert, war das denn absehbar, diese Entwicklung? Oder hat sie die Geschwindigkeit dieses Zerfalls dann doch überrascht?
Also die Geschwindigkeit des Zerfalls hat mich genauso überrascht wie der Zerfall als solcher. Also vor 2 Jahren hatten eigentlich wirklich alle gedacht, jetzt kommt Ruhe ins System. Und Starmer ist ja auch ein durchaus seriöser und ernstzunehmender Mann. Also der ist ja kein schlechter Mensch per se oder der will ja auch das Richtige. Aber er ist eben ganz offensichtlich mit der Führung, die gefordert ist in diesen Zeiten, völlig überfordert. Und das Problem ist, dass dadurch eben jetzt nicht nur Reform stärker geworden ist, die Lib-Demokraten, also die Liberaldemokraten, die Freien Demokraten, wenn man so will, die politisch allerdings nicht wie die FDP sind, sondern so mal links, mal rechts changieren, die gab es immer. Aber jetzt gibt es eben noch Reform, das heißt, es ist die vierte Partei und es gibt die Grünen am linken Rand, die ganz neu entstanden sind, dadurch, dass Starmer die Partei so nach rechts versucht hat zu schieben und die Linken sich dann nicht mehr zu Hause gefühlt haben. Das heißt, das sind fünf Parteien und es kommt ja noch dazu, dass bei diesen Regional- und Landtagswahlen in Schottland und in Wales ja jeweils die Nationalisten gewonnen haben. Das heißt, bei den nächsten Wahlen haben wir in manchen Regionen sogar sieben Parteien, die dort antreten. Und da wird es jetzt wirklich nochmal zusätzlich kompliziert und chaotisch und instabil, denn wir haben ja in Großbritannien dieses Wahlsystem First Past the Post, also dieses Mehrheitswahlrecht, dass immer nur in jedem Wahlkreis der erste Kandidat durchkommt, alle anderen Stimmen kommen in den Müll. Und das ist ein Wahlsystem, das natürlich für ein Zwei-Parteien-System gemacht ist, wo die Wähler ganz genau wissen, dass sie eben Labour oder die Tories wollen und dann eben so auch taktisch abstimmen, dass immer die Partei gewinnt, die sie haben wollen. Wenn man fünf oder sogar sieben Parteien hat, dann ist nicht nur die Marge, mit der ein Kandidat gewinnen kann, extrem gering. Dann kann man nämlich schon mit 21% ein Abgeordnetenmandat bekommen oder sogar noch weniger, wenn noch kleine Parteien dabei sind. Dann wird aber eben auch das taktische Wählen total willkürlich. Also wenn ich jetzt eine Wahl von sieben Parteien habe, dann weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich taktisch wählen soll, damit der, den ich will, durchkommt, weil ich nicht weiß, was die anderen machen. Also das wird schwer zu berechnen sein. Das heißt, wir haben nicht nur demnächst Kandidaten, die mit einer kleinen Marge von Stimmen überhaupt durchkommen, sondern eben auch das taktische Wählen wird total unübersichtlich und willkürlich. Und das wiederum wird natürlich das Vertrauen in dieses demokratische System noch weiter unterminieren. Also das kommt noch dazu, sozusagen zu dieser gesamten Unsicherheit und dem Zerfall dieser politischen Mitte, dass eben auch das Wahlsystem nicht dafür gemacht ist, dass man ein Mehrparteiensystem hat und dadurch eben auch nochmal das Ganze in sich destabilisieren wird.
Wenn Sie das so beschreiben, dass man eigentlich schon mit einer geringen Anzahl an Stimmen dann die Mehrheit bekommt und eben auch an Regierungsmacht gelangt, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass in den nächsten Jahren ein Premier Nigel Farage heißt?
Ich meine, das ist natürlich das, was er gerne auch jetzt jeden Tag hören möchte, Farage. Und wo leider auch die rechte britische Presse, die ja sehr dominant ist, arbeitet. Ich wäre da vorsichtig, das nicht zu sehr zu beschreien, weil das auch noch lange nicht ausgemacht ist. Es ist so, dass Reform und Farage im Moment in den Umfragen sehr weit vorne liegen, zweistellige Ergebnisse haben, in manchen Umfragen sogar ganz weit vorne liegen. Durch das Mehrheitswahlrecht wird das aber auch sehr unübersichtlich, auch für Farage. Das kommt ja auch da dann wieder drauf an, was es noch für andere Parteien gibt. Und es gibt zum Beispiel jetzt, und das ist hochspannend, eine neue rechte Partei, rechtspopulistische oder eigentlich fast rechtsextreme Partei müsste man die eigentlich nennen, die heißen Restore Britain, unter der Führung von Rupert Lowe, die ganz massiv von Elon Musk und dem Musk-Teil der MAGA-Bewegung finanziert wird. Und in Amerika, ich habe jetzt gestern noch einen langen Essay von der Times-Korrespondentin gelesen, wird mittlerweile diese Partei als die Nachfolgepartei für Starmer gehandelt, also in den ganz rechten Kreisen, weil die eben anders als Farage, der immer noch versucht, auch so ein bisschen die politische konservative Mitte mitzunehmen, weil die eben ganz offen rassistisch und zum Teil antisemitisch sind. Das sind die, die auch dann bei diesen Tommy Robinson-Demos auftauchen, dieser bekannte Rechtsextreme und auch verurteilte, mehrfach verurteilte Straftäter, der immer wieder seine Hooligans da in London versammelt. Da sind dann auch immer ein paar normale Leute dabei, sage ich mal, Mitläufer wie immer. Aber das ist schon der extreme rechte Rand rechts von Farage. Und der ist zum Beispiel interessanterweise jetzt in Makerfield, also da, wo Andy Burnham gewinnen muss, kann es sein, dass die relativ stark werden, weil die vor allem in den sozialen Medien, also auf X von Musk, massiv gepusht werden, Geld kriegen aus Amerika und plötzlich eine ernstzunehmende politische Partei geworden sind in diesen Gegenden und auch in Makerfield möglicherweise, dass dieses ganz rechte Vote splintern könnten, also aufsplittern könnten. Also es kann sein, da wiederum spielt dann das Mehrheitswahlrecht Farage nicht in die Hände, dass eben diese Partei die Stimmen am rechten Rand zersplittern lässt und dann sozusagen dadurch dann doch Burnham durchkommt. Das ist schwer zu sagen, wie das jetzt weitergeht, aber Elon Musk führt gerade einen regelrechten Krieg gegen Farage, weil er den für ein Weichei hält und unterstützt massiv die Rechtsextremen in Großbritannien, die diesen weißen Ethnonationalismus propagieren, den er ja auch will. Also einen ganz extremen Rassismus, wo eben auch People of Color mit britischem Pass ausgewiesen und deportiert werden sollen. Also das ist etwas, was Farage immer nur so ab und zu mal anklingen lässt, aber nicht so extrem verficht, weil er eben auch den rechten Rand der alten Tory-Partei, die ja komplett implodiert ist, bedienen will. Und das wird auch noch interessant. Und insofern lange Antwort, aber kurzer Sinn. Es ist im Prinzip so, dass da noch in 3 Jahren viel passieren kann. Das ist immer so das Narrativ, oh Gott, Farage wird Premierminister. Warten wir es ab. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die politische Landschaft insgesamt, inklusive dieses Wahlrechts, die nicht für eine Mehrparteienlandschaft gemacht ist, wirklich sehr instabil ist im Moment.
Wir hatten es gerade schon mal kurz zu fassen. Ich wollte noch mal nachfragen in Sachen United Kingdom. Jetzt regieren ja zum ersten Mal in allen 3 Landesteilen gleichzeitig nationalistische Parteien oder solche, die unabhängigkeitsorientiert sind. In Nordirland, in Wales und in Schottland. Wie viel United steckt denn tatsächlich noch im United Kingdom?
Ja, das ist eine sehr gute und auch wahnsinnig spannende Frage, weil das ist jetzt gerade eben auch in diesen Regional-/Landtagswahlen ganz virulent geworden. Das war eigentlich das interessantere Ergebnis, als dass Starmer abgestraft wurde, weil das auch schon klar war. Es ist nämlich tatsächlich so, dass zum ersten Mal, wenn man jetzt erstmal bei Großbritannien bleibt, also Schottland, Wales und England, zum ersten Mal 2 dieser 3 Nationen, nämlich Schottland und die Waliser, jetzt von Regierungschefs geführt werden, die beide raus wollen aus diesem Konstrukt. Also in Schottland ist das ja schon eine ganze Zeit so. Die schottische Nationalpartei, die linksliberale Partei, die für die Unabhängigkeit Schottlands ist, die regiert da ja schon seit einiger Zeit. Aber die hat jetzt wieder eine sehr klare Mehrheit gewonnen. Und zum allerersten Mal, und das ist wirklich eine historische Zäsur, haben wir jetzt auch in Wales Plaid Cymru, also die linke nationalistische Partei oder linksliberal, die für die Unabhängigkeit Wales kämpft. Das heißt, wir haben das erste Mal in der Geschichte Großbritanniens 2 der 3 Nationen, die sagen, wir wollen mit den Engländern nicht mehr spielen. Und dann kommt eben noch Nordirland dazu. Da ist eben die Regierungschefin von Sinn Féin, also der Partei, die auf jeden Fall Nordirland mit Irland wieder vereinigen will, die eben auch raus wollen und weg von den Engländern. Gar nichts mehr ist da United im Moment. Die 3 haben sich auch schon getroffen und haben sich als the New Celtic Arc bezeichnet, also der neue keltische Bogen, der jetzt gegen die Engländer kämpft. Das alles sind natürlich Fliehkräfte, die nicht zuletzt auch durch den Brexit und dieses Erstarken des englischen Nationalismus, der ja ein rechter Nationalismus ist, mit Farage, getriggert wurde. Also für die Schotten gibt es nichts Besseres als ein Farage auf dem Weg in die Downing Street, weil dann, wie die mir immer wieder sagen da oben, dann wird auch der letzte Schotte, der noch Angst vor dem Sprung in die Freiheit hat, ne, sich trauen und für die Unabhängigkeit sein. Und in Wales ist es eben auch so, dass die walisischen Nationalisten, also die Linksliberalen, die weg und raus wollen aus Großbritannien und vor allem von den Engländern, dass die natürlich einerseits profitiert haben von der Wahlschlappe von Labour, weil Labour hat immer Wales regiert, seit man denken kann. Das befeuert sich auch dadurch, dass die eben diesen englischen Farage und diesen englischen Nationalismus ablehnen. Das sind Fliehkräfte, die da freigesetzt wurden. Und es ist wirklich die große Frage, das wird nicht morgen oder übermorgen passieren, aber wie tief diese Risse jetzt weiter gehen werden. Und ich meine, beim Brexit hat man auch immer gesagt, das wird nie passieren und ne, until it happened und plötzlich war es dann soweit. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das sehr schnell passiert, aber es ist schon eine enorme Unruhe jetzt in diesem Konstrukt Vereinigtes Königreich oder beziehungsweise auch innerhalb der 3 Nationen, unter den 3 Nationen Großbritanniens.
Da würde ich nochmal kurz nachfragen, denn Sie beschreiben das ja sehr eindrücklich, dass es eben jetzt 3 Regierungs-, also Länderregierungen und Regionalregierungen gibt, die eigentlich von Parteien vertreten sind, die an der Unabhängigkeit oder einer Loslösung arbeiten. Gleichzeitig in Schottland und Nordirland ist es schon länger ein Thema. Wie realistisch ist es denn tatsächlich, wenn man gerade auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive schaut, dass es zu einem vereinten Irland oder gar einer Loslösung einer schottischen oder walisischen Unabhängigkeit käme?
Also in Irland wäre es eigentlich am allereinfachsten. Durch die Brexit-Verhandlungen gelten ja in Nordirland jetzt schon teilweise beide Regelungen. Also die sind ja immer noch formal, ist jetzt zu kompliziert, um im Detail zu erklären, aber formal Teil der EU, damit eben da nicht eine neue Grenze entsteht. Das hat mit dem Karfreitagsabkommen zu tun. Das ist eigentlich nur noch eine Frage, ob die Iren das wollen, weil Nordirland ist natürlich insgesamt noch immer der ärmere Teil der Insel. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass diese Wiedervereinigung weit eher kommt als eine schottische Unabhängigkeit. Und dann ist halt der nächste Schritt einfach, wie sehr gärt das weiter, ne? Die Waliser sind am stärksten verklammert mit den Engländern und die sind auch von der Mentalität nicht so wild wie die Schotten dafür. Also die sind ja insgesamt eine etwas sanftere Nation und viele Waliser sagen auch, das können wir uns eigentlich gar nicht leisten oder würden sich das gar nicht trauen, das so laut zu sagen. Und die Unabhängigkeitspartei dort, also die linksliberalen Nationalisten, die jetzt die Wahl gewonnen haben, die haben auch mit dem Thema Unabhängigkeit, sind die ganz vorsichtig und leise immer nur so an die Haustüren gegangen. Das hat nicht so eine Riesenrolle gespielt. spielt, obwohl es in ihrem Manifesto steht. Also das ist in Wales alles etwas sanfter, aber wenn eben die Schotten da jetzt und John Swinney, der jetzt die Wahl gewonnen hat in Edinburgh, hat schon gesagt, er will ein zweites Referendum. Also wenn da jetzt der Druck, sage ich mal, von den Schotten kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Waliser da auch dann lauter werden. Das wird alles nicht kurz- oder mittelfristig direkt passieren, aber da ist jetzt eine ganz andere Dynamik seit diesen Wahlen im Mai entstanden. Und das ist interessant und wird eben auch möglicherweise sich noch in die eine oder andere Richtung weiterentwickeln und möglicherweise wird diese Spaltung sich noch weiter vertiefen.
Wenn die Briten vor 10 Jahren nicht ausgetreten wären aus der Europäischen Union, hätten sie, das ist natürlich sehr hypothetisch, ein Bruttoinlandsprodukt von rund 4 Prozentpunkten mehr als heute. Sie sind viel im Land unterwegs. Wenn Sie mit Britinnen und Briten sprechen, begegnet Ihnen sowas wie Reue über den Brexit oder ist das eine Frage, die inzwischen gar niemand mehr stellt?
Also es ist immer noch so ein bisschen, also bis vor kurzem, ein Tabu gewesen. Also man sprach nicht gern drüber. In allen Umfragen ist es eigentlich ziemlich klare Mehrheit, 60-70% manchmal von Briten, die sagen, der Brexit war ein Fehler. Auch die, die dafür gestimmt haben. Es gibt natürlich immer noch diese 20-30%, die sagen, ja, nee, das war schon richtig und wir haben es nur nicht gut umgesetzt. Aber die Mehrheit der Briten ist der Meinung, dass das ein Fehler war und die Mehrheit der Briten würde auch im Prinzip gerne wieder zurück. Das Problem ist nur, wenn man die Frage andersrum stellt, nämlich zum Beispiel, würdet ihr ein zweites Referendum wollen, dann heißt es sofort, um Gottes Willen. Das war eine so traumatische Zeit nach 2016 und die Narben sind eben noch nicht wirklich verheilt. Da sind ja Familien und Freundschaften zerbrochen. Das will eben keiner und dann verstehe ich auch, warum Keir Starmer so vorsichtig ist. Der macht ja immer nur so Minischrittchen auf Brüssel zu. Weil natürlich auch Brüssel, das ist ja keine Sache, die die Briten alleine entscheiden, auch Brüssel sich natürlich sagt, solange da ein Farage im Hintergrund lungert, der immer wieder sagt, er wird jede Wiederannäherung sofort rückgängig machen, wenn er in die Downing Street kommt, wird natürlich auch Brüssel nur, ich sag mal, minimal euphorisch sein, die Briten wieder zurückzunehmen, wenn sie damit rechnen müssen, dass sie dann in ein paar Jahren den ganzen Zirkus noch einmal erleben. Also das ist eben auch gar nicht möglich, bevor man nicht einen parteiübergreifenden und gesamtgesellschaftlichen Konsens hat, dass das ein Projekt ist, was man wieder angehen will. Und da sind die Briten eben noch lange nicht.
Sie haben gerade gesagt, das war eigentlich bis vor kurzem ein bisschen ein Tabuthema, über das man nicht gern gesprochen hat. Jetzt hat aber Wes Streeting, der ja als ein möglicher Nachfolger von Keir Starmer gehandelt wird, genau dieses Tabu gebrochen und gesagt, ja, das war ein katastrophaler Fehler und man sollte eigentlich versuchen, das rückgängig zu machen. Inwiefern trifft er dann diesen Nerv und inwiefern ist es vielleicht auch eine symbolpolitische Aussage gewesen?
Das ist eben genau der Punkt gewesen, ne, mit Wes Streeting vor einigen Wochen, als er da plötzlich laut nach vorne trat. Das hat die Starmer-Nachfolge innerhalb der Labour-Partei, die hat eben dieses Tabu jetzt gebrochen, weil die gesamte Labour-Basis sind Remainer oder die ganz überwiegende Basis und auch die ganz überwiegende Mehrheit der Labour-Abgeordneten will eigentlich zurück und wollte nie. Es gibt natürlich auch in der Labour-Partei gibt es auch einen Teil von Brexiteers, aber das ist nicht die Mehrheit. Und deswegen kommen jetzt diese potenziellen Nachfolger oder Herausforderer Keir Starmers und sagen, wir müssen das viel offensiver machen, wir müssen jetzt zurück. Und dadurch ist das Tabu jetzt wirklich gebrochen. Es wird jetzt seit einigen Wochen tatsächlich offen darüber diskutiert, wie schädlich der Brexit war. Die britische Finanzministerin hat übrigens von 8% des Bruttosozialprodukts gesprochen. Das ist halt schwer auch zu sagen, aber die offiziellen Schätzungen liegen irgendwo zwischen 4 und 8, also bei 6, das sind Milliarden. Also das ist, wenn man sich das mal nüchtern ausrechnet, ein solcher Schuss ins Knie gewesen. Und deswegen kommt jetzt auch mit dem 10-jährigen Jubiläum, am 23. Juni ist ja das Referendum in diesem Jahr 10 Jahre her, deswegen kommt diese Debatte jetzt eben auch. Das Problem ist nur im Moment noch, dass das im Wesentlichen Selbstgespräche der Briten untereinander sind, die eben nicht ernsthaft die Brüsseler Position mit einbeziehen, die nicht ernsthaft überlegen, was man eigentlich tun müsste, um da hinzukommen. Im Moment sind wir wirklich in dem Stadium, wo man überhaupt erstmal angefangen hat, darüber zu reden, was man eigentlich will und ein bisschen ausblendet, wie schwierig es werden würde, das wirklich den Weg zurück jetzt wieder anzutreten.
Großbritannien hat ja schon sehr lange mit so, sagen wir mal, Zentrifugalkräften zu tun. Hat der Brexit dieses Auseinandertreiben denn verstärkt? Wir haben über Schottland gesprochen, über Nordirland. Oder wäre die Union auch eigentlich ohne den Brexit in genau der gleichen Krise?
Also diese Union war eigentlich schon lange oder ist schon lange in einer Krise und der Brexit hat wie so vieles da wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Er hat einfach die Probleme und die strukturellen Defizite, die es gab, diese Landtags- oder Regionalparlamente, die haben eben nicht sehr viel Befugnisse, was immer zu chronischer Unzufriedenheit geführt hat. Aber diese Unruhe innerhalb dieser drei Nationen, die gibt es eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beziehungsweise seit dem Ende des Empire, wo eben Schottland und Wales nicht mehr mit profitiert von den Kolonien und den Geschäften, die man dort machen konnte. Und man eben plötzlich realisierte, man wird eben doch eigentlich hauptsächlich von den Engländern dominiert. Der Brexit hat das insofern verschärft und verstärkt, als der Brexit ja sehr stark von einem Wiederausbrechen dieses englischen, immer von rechts okkupierten Nationalismus getrieben wurde. Das Problem ist ja, dass die Engländer einfach ein sehr vernebeltes Selbstbild haben und kein selbstbewusstes, klares Bild von sich selbst. Das hat viele Gründe in der Geschichte und dass das eben auch immer ein imperialer Gedanke war in gewisser Weise, diese Englishness. Warum auch im Übrigen viele linke Engländer immer lieber sagen, I'm British. Dieser englische Nationalismus, der eben von Farage von rechts so gut angefacht werden kann, der war letztlich auch einer der Gründe für den Brexit. Das waren die Engländer, die das vor allem wollten, weil sie einfach immer noch nicht so richtig wissen, wer sie eigentlich sind. Und dadurch, dass es eben keinen unverkrampften, progressiven oder englischen Nationalismus der Mitte gibt so richtig, ist das eben etwas, was die schottischen und die walisischen Gesellschaften, die zutiefst sozialdemokratisch sind, noch weiter entfernt und weggetrieben hat von den Engländern. Das hat sich einfach verschärft. Diese Gegensätze haben sich verschärft. Und dadurch ist das, glaube ich, durch den Brexit schon deutlich schärfer geworden und den Leuten geht es einfach deutlich schlechter. Und in solchen Zeiten ist eben Nationalismus, ob er von links oder von rechts kommt, kann ja immer besonders gut gedeihen.
Jetzt haben wir viel über die Innenpolitik, die politische Instabilität gesprochen. Wir versuchen im Podcast aber auch immer die Frage mitzudenken, was hat das mit mir, was hat das mit uns hier zu tun? Sie haben es am Anfang auch schon kurz erwähnt, gerade in Zeiten der zweiten Amtszeit von Donald Trump ist zusätzliche Instabilität problematisch. Aber was bedeutet diese chaotische Situation in Großbritannien für den Rest von Europa?
Naja, Großbritannien ist stärker, glaube ich, noch beeinflusst von MAGA und Elon Musk, also auch von der Trump-Bewegung, J.D. Vance. Das sind ja mittlerweile verschiedene Strömungen. MAGA insgesamt hat ja von Anfang an gesagt, sie wollen Regime-Change in Europa. Großbritannien ist in gewisser Weise the first stop. Das ist viel einfacher, dort sozusagen direkt politische Situationen oder politische Strömungen zu beeinflussen, schon einfach deshalb, weil es dieselbe Sprache ist. Wenn Elon Musk auf einer Demonstration der Rechtsextremen von Tommy Robinson per Video zugeschaltet wird und sagt, ihr müsst euch gewaltsam wehren, sonst kommt die Gewalt zu euch und Starmer muss weg, dann verstehen die Leute das halt direkt. Und das ist nochmal anders, als wenn Elon Musk sich mit Alice Weidel im Stream langweilt, weil der in Englisch doch eher begrenzt ist. Und das ist etwas, was man sehr stark spürt. Also J.D. Vance war ja auch schon mehrfach jetzt in Großbritannien und in den Cotswolds, wo er nicht Urlaub gemacht hat, sondern wo er sich vor allem mit einem seiner engen Verbündeten und Freunde James Orr getroffen hat, ein Theologieprofessor, der jetzt sozusagen das Brain von Farage von Reform ist, der da eben auch Gelder reinfunnelt. Also die ganzen ausländischen Parteispenden aus Amerika sind sehr, sehr schwer zu begrenzen. Es gibt jede Menge Loopholes, wie man eben das, obwohl es da natürlich gesetzliche Regelungen gibt, wie aus Amerika da Millionen jetzt in den nächsten britischen Wahlkampf reingeschleust werden. Das Interesse der USA und der MAGA-Bewegung, Großbritannien zu destabilisieren, ist extrem hoch, weil sie Großbritannien eben im Grunde betrachten wie eine Art 51. Staat. Das ist etwas, was dann natürlich von Großbritannien auch wiederum zurück nach Deutschland schwappt. Beziehungsweise wir haben jetzt zum Beispiel auch nochmal diese andere Achse, dass jetzt Döpfner den Telegraph gekauft hat, Springer. Ne? Das ist auch nochmal so ein Verbindungsglied zwischen der deutschen rechten Szene und eben so eine Art Rampe dann, um von da direkt dann in die USA zu senden, sage ich mal, für Springer. Und das hat natürlich Auswirkungen auf uns, wenn Großbritannien tatsächlich so in die Richtung destabilisiert werden kann.
Letzte Frage, Frau Dittert, wenn Sie in einem Satz formulieren müssten, wie der Zustand Großbritanniens heute im Juni 2026 ist, wie lautet dieser Satz?
Also ich würde sagen, Großbritannien ist lost in transition. Also die sind einfach komplett in einem Übergangszustand, wo man noch nicht weiß, wo der hingeht. Das Land ist extrem instabil im Moment und ich mache mir auch wirklich große Sorgen, wie das weitergeht. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie noch einmal die Kurve kriegen. Es ist im Moment einfach wirklich eine unklare Situation in between.
Wir haben mit Annette Dittert gesprochen, Journalistin, Autorin und ehemalige ARD-Korrespondentin in London. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Wie am Ende einer jeden Folge wollen wir uns noch kurz austauschen über das Gespräch. Ich fange mal an. Also eine ganz verfahrene Situation, die man da gerade in Großbritannien beobachtet. Und trotzdem fand ich es wirklich ein sehr unterhaltsames und kurzweiliges Gespräch, weil Annette Tittert, finde ich, einfach toll und ganz anschaulich erzählt. Ich habe aber auch inhaltlich nochmal ganz viel mitgenommen. Also einmal diese Gleichzeitigkeit, dass es eigentlich sowohl ein Starmer als auch ein Labour-Problem gerade gibt. Dann dieses Problem mit dem Wahlrecht, das gar nicht darauf ausgelegt ist, dass wir jetzt ein fragmentierteres Parteiensystem in Großbritannien beobachten. Und sehr spannend fand ich auch die Verbindungen zur Maga-Bewegung in den USA, diese neue Partei Restore Britain, da scheint mir noch ganz viel Bewegung drin zu sein. Und auch in der Brexit-Debatte ist offenbar noch nicht das letzte Wort gesprochen. Martin, was nimmst du mit?
Ich nehme eine ganze Menge mit, vor allem auch leider wieder ganz viel Pessimismus. Schon wieder eine Folge, wo wir auf einen Zustand, auf ein Land, eine Region gucken, der es nicht so richtig gut geht. Und können wir aber bei Pott und die Welt ja nichts für den Zustand der Welt. Lost in Transition, hat Annette Tittert gesagt, gar nichts mehr ist da united. Und ich fand den Gedanken, dass dieses ganze Vereinigte Königreich vielleicht eines Tages, also jetzt nicht morgen und nicht übermorgen und auch nicht nächste Woche, aber irgendwann mal tatsächlich auseinanderfliegen kann, diesen Gedanken fand ich schon beunruhigend. Denn sie hat ja auch gesagt, den Brexit konnte man sich auch so lange nicht vorstellen, bis er dann plötzlich passiert ist. Sie hat übrigens auch ein ganz hinreißendes Buch geschrieben. Dear Britain heißt das, kann man sehr empfehlen, weil mir ging es auch so, ich habe ihr bei allem Pessimismus und aller tiefen Analyse wirklich sehr, sehr gerne zugehört. Und das war Pott und die Welt für heute. Wir haben aber auch noch eine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich, was wünschen Sie sich denn in Zukunft hier im Podcast? Welche Themen? Soll es der Blick auf einzelne Länder oder auf Regionen eher sein, wie heute mit UK oder in der jüngsten Folge mit dem Sahel? Oder gefallen Ihnen die übergreifenden, die Metathemen besser? Schreiben Sie uns das doch sehr gerne an ip@dgap.org. Vielen Dank dafür.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und auch, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder zuhören. Die widmet sich nämlich genau einem solchen übergreifenden Metathema. Wir sprechen mit David Mattei, den viele den bekanntesten Influencer der Bundeswehr nennen. Und zwar reden wir mit ihm über die Gen Z und Sicherheitspolitik. Wir freuen uns, wenn Sie zuhören. Bis dahin, macht es gut.